in den Bergen rumgewandert. Einfach auch schön mit der Gondel da entlang zu fahren, auch im Sommer. Tolle Seen. Dieser perfekten Almhütte da oben mit dem weiten Blick übers Tal.
Das war wirklich der beste Kaiserschmarrn, den ich jemals gegessen habe.
Willkommen bei Hör zu und ab geht's, dem Reisepodcast von Hör zu, der euch zu den Drehorten der Welt entführt. Wir reisen dorthin, wo Filme und Serien lebendig werden, treffen spannende Gäste und entdecken Orte, die Geschichten erzählen. Und ich, Larissa Königs, bin eure Reisebegleiterin. Los geht's! Loslassen, auf das innere Kind hören. Was nach einem typischen Achtsamkeitsseminar klingt, endet in dieser Serie erstaunlich oft mit einer Leiche im Kofferraum. Ihr ahnt es schon, es geht um Achtsam Morden, eine der ungewöhnlichsten, aber auch beliebtesten deutschen Netflix-Produktionen. Die Serie, die auf der gleichnamigen Romanreihe von Carsten Dusse basiert, verbindet nämlich zwei Dinge, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen. Optimierung und organisierte Kriminalität. Dieser Kontrast in Kombi mit dem besonderen schwarzen Humor hat die Serie zu einem internationalen Streaming-Erfolg gemacht. Staffel 1 schaffte es mehrere Wochen in die internationalen Top-10-Charts und gewann 2025 sogar den Deutschen Fernsehpreis als beste Comedy-Serie. Im Mittelpunkt steht der Anwalt Björn Diemel, gespielt von Tom Schilling. Nach außen ist er erfolgreich und kontrolliert, innerlich aber komplett überfordert. Seine Ehe kriselt, seine Familie kommt zu kurz, als Strafverteidiger eines Berliner Mafia-Bosses steht er dauerhaft unter Stress. Um sein Leben wieder in den Griff zu bekommen, besucht Björn einen Achtsamkeitscoach, der erklärt ihm, wie man Grenzen setzt, im Moment lebt und unnötigen Ballast los wird. Das Problem ist nur, Björn setzt diese Tipps etwas radikaler um als gedacht und beginnt damit, seinen eigenen Mandanten umzubringen. Ganz achtsam natürlich.
Ich bin kein gewalttätiger Mensch. Ganz im Gegenteil. Ich habe mich zum Beispiel in meinem ganzen Leben noch nie geprügelt. Und den ersten Menschen habe ich auch erst mit 42 umgebracht.
Und jetzt geht die Geschichte weiter, denn heute, am 28. Mai, startet bei Netflix die zweite Staffel von Achtsam Morden. Sie basiert auf dem zweiten Roman der Reihe, Das Kind in mir will achtsam morden. Björn bekommt es diesmal, wie der Titel schon verrät, nicht nur mit Mafia-Problemen und seiner eigenen Familie zu tun, sondern auch mit seinem eigenen inneren Kind. Als er nämlich im Familienurlaub ausrastet und sich relativ unüberlegt ein weiteres Problem ans Bein bindet, erklärt ihm im Nachgang sein Achtsamkeitscoach, dass solche Wutausbrüche und Impulse aus ungelösten Kindheitserfahrungen stammen. Also soll Björn jetzt lernen, auf sein jüngeres Ich zu hören. Nur leider meldet sich genau dieses Kind oft mit eher destruktiven Ideen und Björn verliert ganz achtsam immer mehr die Kontrolle.
Atmen Sie achtsam ein.
Ich habe meinen Mandanten zerstückelt und bin frei.
Und aus.
Ich wollte nie wieder in einen Mord verwickelt sein. Sogar ich als Strafverteidiger, Kita-Betreiber und Chef von mittlerweile 2 Verbrechersyndikaten bekam meine lang ersehnte Erholung.
Entschuldigung, also ich wollte nur ganz, ganz höflich fragen.
Ja, und ich wollte dir nur ganz höflich sagen, dass ich gleich komme.
Doch trotz Achtsamkeit war mein Leben immer noch geprägt von Unruhe und Bedrohung.
Geht es dem Kellner?
Beinbruch.
Auch in Staffel 2 bleibt's spannend und schwarzhumorig und ich habe mit 2 Frauen gesprochen, die genau diesen Stil von Achtsam Morden entscheidend mitgeprägt haben. Regisseurin Martina Plura und Kamerafrau Monika Plura. Anhand der Namen hört ihr vielleicht schon, es sind nicht nur langjährige kreative Partnerinnen, sondern Schwestern und zwar sogar Zwillingsschwestern. Schon als Kinder haben beide gemeinsam angefangen, Filme zu drehen und arbeiten bis heute zusammen, unter anderem an Mädchen, Mädchen oder eben Achtsam Morden. Da führt Martina Plura die Regie und Monika Plura ist für die Bildgestaltung zuständig. Mit beiden habe ich darüber gesprochen, welche Schwierigkeiten sie beim Dreh zu Achtsam Morden 2 diesmal überwinden mussten, wie kompliziert es eigentlich ist, die richtige Location zu finden, wohin es in Staffel 3 gehen wird und natürlich an welchem Drehort es den leckersten Kaiserschmarrn gab. Viel Spaß bei den Insights.
Heute habe ich das Vergnügen, mal nicht mit nur einer Person, sondern gleich mit 2 zu sprechen, die sich deutlich besser kennen als wir uns noch, weil sie nämlich Schwestern sind. Herzlich willkommen, Martina und Monika Plura.
Das freut uns sehr. Hallo. Und sogar noch mehr als Schwestern, kann man direkt sagen. Weil wir sind ja sogar eineiige Zwillinge.
Ihr seid quasi so nah dran, dass da niemand anders jemals hinkommen wird. Und weil ihr als Zwillinge euch so verbunden seid, habt ihr euch gedacht, ja, dann arbeiten wir auch einfach irgendwann zusammen.
Das kam schon sehr früh. Mit 11 Jahren haben wir unseren ersten Horrorfilm zusammen gedreht. Da haben wir in den Ferien an einem Videokurs teilgenommen, der von der Stadt aus veranstaltet wurde. Und dann haben wir in 3 Tagen gelernt, wie man einen Film dreht, wie man ein kleines Drehbuch schreibt, wie man schneidet. Standen auch selbst damals noch vor der Kamera. Und dann war die Leidenschaft entfacht und dann haben wir wirklich von 11 bis 18 ungefähr 70 Filme gedreht und es war von Anfang an klar, okay, wir wollen zum Film und der größte Traum war immer, gemeinsam Filme zu drehen.
Ich gebe noch ein paar Sidefacts, also genau, die Stadt, von der Mo sprach, das ist unsere Heimatstadt Neuwied, in der wir geboren und aufgewachsen sind und dort aber in einem kleinen Stadtteil, Tornai, da gibt es so eine, ja, vielleicht 1500 Einwohner, das heißt, unsere Kindheit und Jugend war begleitet von sehr vielen Wäldern, Wiesen und Wäldern. Und es gab da aber auch ziemlich viele geile Drehorte, verlassene Häuser, abgebrannter Zeltplatz etc. Und es bot sich einfach dann die Kulisse, nachdem wir dann in diesem 3-tägigen Workshop die Skills gelernt haben. Ja, war, wie Mo schon sagte, das Feuer entfacht und es bot sich auch einfach alles an. Das sah alles so toll aus, um da eher gruselige Filme zu drehen.
Aber also was ich besonders schön finde, ist, dass ihr ja dabei geblieben seid auch, ne? Also ich kenne das schon auch von vielen, ich sag mal, kreativeren Kindern, Jugendlichen, die dann irgendwie mit ihren Geschwistern was zusammen machen und dann wird man 18 und dann fängt man an zu studieren und zieht in unterschiedliche Städte und dann, ja, irgendwann landet man dann doch bei BWL und macht irgendwas ganz anderes und die andere Person wird Lehrerin und dann war es das irgendwie so mit dem Traum. Aber bei euch ist es ja aus dieser Jugendliebe, die ihr zum Film und so entwickelt habt, ist ja tatsächlich euer Job geworden. Das ist ja toll eigentlich und sehr außergewöhnlich.
Ja, man kann, also wir haben das schon damals schon als Kinder oder Jugendliche schon ernster genommen als manch andere. Wir hatten damals auch 2 Filmgruppen gegründet. Die eine hieß Paranoid Pictures und die andere hieß Die Kanalratten. Das waren nur Mädels. Den haben wir uns immer im offenen Kanal getroffen. Mit denen haben wir auch eher lustigere Sachen gemacht. Paranoid Pictures, da waren wir in den Psycho-Sachen unterwegs. Und da kristallisierte sich das schon sehr deutlich raus, dass das für uns einfach viel, viel mehr war. Dass wir wirklich wie die Wahnsinnigen nachts eigentlich ohne Pause und dann auch an vielen Wettbewerben teilgenommen haben. Und dann hat man dadurch so ein bisschen, dadurch, dass man dann auch was gewonnen hat bei dem einen oder anderen Wettbewerb, hat man natürlich auch eine Bestätigung bekommen. Und das Allerbeste daran, glaube ich, Eltern zu haben, die alles unterstützen. Die sagen, okay, Gott, naja, es gibt halt diesen Wahnsinn gleich 2-mal, weil ich glaube, wenn man dann Zwillingstöchter hat, ist das dann die geballte Kraft, die einem entgegengesetzt wird. Aber die haben uns immer unterstützt. Die haben nie gesagt, macht was Vernünftiges, haben uns zu Drehorten gefahren, mussten stellenweise mitspielen oder auch Ton halten oder halt immer Catering machen. Und ich glaube, das ist natürlich, das kommt auch noch mit hinzu.
Naja, und das, obwohl unsere Eltern hatten ja auch gar nichts mit Film am Hut.
Nee.
Kommt überhaupt gar nicht aus der Richtung Film. Haben sich dann aber immer mehr mit reingefuchst. Unsere Oma, die musste auch immer regelmäßig mitspielen. Irgendwann hatte ich unseren Papa so weit, dass er selber einen Kamera-Dolly gebaut hat. Ich habe den mit Anleitungen überschüttet und mit Bildern.
Nee, da haben die wirklich alle mitgemacht.
Und gab es irgendwann den Moment, wo ihr so gesagt habt, okay, ja, jetzt haben wir es geschafft, jetzt ist dieser Traum wirklich in Erfüllung gegangen? Oder war das so ein stetiger Prozess?
Das ist so ein stetiger Prozess, finde ich, gewesen. Und wenn, weil man ja trotzdem immer noch weiter träumt, weitere Ziele hat, also wir sind ja noch nicht am Ende, das ist natürlich noch ganz viel, was wir uns wünschen. Aber wenn man jetzt so zurückblickt, muss man sich ja schon manchmal kneifen und ist einfach froh und dankbar, wie das alles gelaufen ist und dass man aber auch echt daran geglaubt hat und einfach alles versucht hat. Und ja, und zwar schon, finde ich, toll dann, dass wir jetzt für Netflix, zu arbeiten und mit Netflix gemeinsam zu drehen. Das war schon so auf der Wunschliste ziemlich weit oben.
Ihr habt ja quasi dann auch eure ganze Jugend schon trainiert für so eine Serie wie Achtsam Morden.
Das ist auch das, was uns am meisten Spaß macht, dieser böse Humor. Und auch ein bisschen politisch nicht immer korrekt zu sein und sich auszutoben, ja, auch in so kleinen Momenten, auch auf visueller Ebene und einfach, ja, dieses, was so ein bisschen böser ist, das macht einfach großen Spaß, sich das auszudenken mit und wie man das dann nachher auf den Monitor bringt oder auf die Leinwand.
Ihr habt ja jetzt in der neuen Staffel, da sind wir ja auch direkt am Anfang gar nicht mehr in Berlin, sondern die Folge heißt ja, glaube ich, auch im Urlaub und haben ja dann eine richtig schöne Aussicht und wunderbar und so. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das da genau zu drehen?
Also die Vorlage von allem ist natürlich erstmal das Drehbuch. Und bei uns ist es jetzt in diesem Fall so gewesen, dass zusätzlich auch noch, dass es auch noch eine Literaturverfilmung ist, also dass es da noch einen Roman als Vorlage gibt und jede Staffel einen Romanband sozusagen wiedergibt. Und deswegen war schon klar, dass in diesem zweiten Band von Achtsam Morden, dass die Familie Diemel in den Urlaub fährt. Und dort waren auch die Alpen waren benannt und wir haben aber einfach die Alpen waren benannt und man schaut dann, aber wir wussten, okay, die gehen in die Berge zum Wandern, beziehungsweise es gibt dieses eine Ereignis, ohne jetzt zu spoilern, was dort passiert, was auch in den Bergen sein muss, also da würde das, und deswegen, das ist erstmal der Ausgangspunkt so. Dass man dann auf Basis des Drehbuchs überlegt und schaut, okay, was wäre denn jetzt hier der perfekte Ort für uns? Und dann gab es unsere Szenenbildnerin, die hat einen Location Scout, der macht Vorschläge, muss man sich so vorstellen, dass der einfach ja weiß, okay, das sind die Motive, die wir suchen und dann kommt er mit Vorschlägen. Und dann sortieren wir aus. Wobei man hierbei sagen muss, dass sogar on top, wir waren dann vor Ort, wir haben uns dann verschiedene Sachen angeguckt und wir dürfen natürlich auch Vorschläge machen. Also wir haben dann auch nochmal unsere Gedanken dazu mit in den Topf geworfen und sind dann schlussendlich in Elmau gelandet.
Genau. Mein Mann ist auch beim Film, der ist auch als Kameramann. Der dreht seit Jahren den Bergdoktor als Kameramann. Deswegen bin ich sehr oft zu Besuch im schönen Tirol. Und er dreht halt immer in Tirol, in Elmau drehen die sogar den Bergdoktor. Und dann hatten wir uns sehr viele Almhütten angeschaut bei unserer Motivtour. Und ich hatte halt auch in meinem Kopf, weil ich so oft da auch zu Besuch war damals, da gibt's doch noch die eine Hütte vielleicht, wo man eine noch bessere Aussicht hat. Und man hat ja schon beim Drehbuch lesen, stellt man sich ja alles visuell vor. Und ich glaube, dadurch, dass ich aber selber so oft vor Ort war, weil ich ihn dann besucht habe, wenn er gedreht hat, hatte ich halt auch so dieses Bild von dieser perfekten Almhütte da oben mit dem weiten Blick übers Tal und über den Bergen. Und so kam dann schlussendlich wirklich der Vorschlag, eigentlich mit von meinem Mann, weil der Bergdoktor dort oben auch schon gedreht hatte, mehrfach sogar.
Nicht nur, wenn ich das kurz ergänzen darf, nicht nur der Bergdoktor in dieser Hütte, wenn man da in das Erdgeschoss oder einen Stockwerk tiefer Richtung Toiletten ging, war wirklich eigentlich die komplette Hütte gepflastert nur mit Bildern, welche Stars da schon waren. Also da waren wirklich schon viele. Ja. Also der ein oder andere Zuschauer wird die Hütte vielleicht erkennen.
Ja, die Rübe zahlt ein.
Ja, so sind wir dann nachher bei der perfekten Almhütte gelandet.
Mit den besten Gastgebern auch, also auch die Besitzerin, ja. Anita, ein Traum, mit wie die unser Filmteam aufgenommen haben, das war schon echt besonders. Und das ist schon, wie Monika sagt, das ist manchmal so, dass dann eigentlich derjenige, der jetzt die Aufgabe hat, okay, das ist jetzt die Liste, das sind die Motive, die ich suche, die macht die Vorschläge. Und dann kann es aber trotzdem passieren, weil man schon beim Lesen der Bücher, der Drehbücher, wir sind ja sehr visuelle Menschen und es ist ja auch unsere Aufgabe, das dann dementsprechend umzusetzen. Da kommen so viele Bilder, die man direkt im Kopf hat und man hat seine Vision und dann muss das natürlich auch passen. Und dann sucht man so lange und gibt sich dann auch nicht mit allem zufrieden und sagt dann auch, naja, die Hütte, die ihr uns jetzt hier gezeigt, die ist sehr, sehr schön, aber wir haben dann wirklich ganz kurz, haben dann gesagt, nee, wir müssen das nochmal ändern, irgendwie trifft das nicht genau unsere Wünsche. Und so kam dann diese neue Hütte, auf der wir dann auch gedreht haben, wo wir am Ende total happy waren, war die beste Entscheidung und das ist wirklich so ein Postkartenmotiv, auch wenn man da ankommt. Was nicht so leicht ist, ist aber natürlich die Wettergegebenheiten. Das ist was, da hat man Glück oder hat Pech. Das kann sich ja auch gerade dort ganz schnell zuziehen. Und das ist die andere. Also das war eigentlich eine der großen Herausforderungen auch für die Logistik und dann für die Planung, wie man das am besten handelt. Weil man leider auch nicht so utopisch, man kann jetzt nicht sagen, ach, dann ist das Wetter jetzt nicht so gut, dann machen wir jetzt einfach Pause und drehen dann später weiter. Da sind leider so Film Produktion mittlerweile in sehr engen Gerüsten, dass man da so ein paar Puffertage mal oder mal ein bisschen was in einem Drehplan schieben kann. Aber wir haben uns zwar ein Backup dort überlegt, wie man es irgendwie macht, aber trotzdem, ja, ist das, glaube ich, immer nochmal so eine Hürde.
Naja, und was in bei dem Motiv in den Alpen noch dazukommt, ist die Logistik. Wir haben uns auch andere tolle Hütten angeschaut, aber da war dann die Anfahrt ist echt sehr schwierig, sodass man teilweise nur mit einem kleinen Traktor da hochgekommen wäre und dann hätte das Team geschattelt werden müssen und man darf aber dann auch, dann darf nur ein Fahrzeug hochfahren und kein Gegenverkehr einem entgegenkommen, weil es einfach zu schmal ist und wenn es dann irgendwie vorher geregnet hat, dann ist es nicht ganz eben und man kann abrutschen und das kostet natürlich alles Zeit, die dann von dem Drehtag an sich abgeht. Deswegen war da natürlich auch wichtig, welche Hütte ist einfach sehr mobil gut erreichbar, wo wir jetzt nicht so viel Zeit verlieren in der Anfahrt. Und wo kann auch das Team in der Nähe gut untergebracht werden, was Hotelunterkünfte und alles angeht. Also einfach so, was nochmal das ganze Logistische drumherum angeht, da war die halt einfach auch perfekt.
Und dann muss man aber auch flexibel bleiben. Also wir hatten zum Beispiel, es wird ja nicht nur eine Hütte bei uns jetzt in den Bergen gespielt, es gibt ja auch noch eine andere, wo der kleine Björn in der Vergangenheit mit seinen Eltern Urlaub gemacht hat. Und zum Beispiel an der Hütte, als wir dort drehen wollten, alles schön aufgebaut, unsere Komparsen in der Kleidung von früher, alles angezogen, alles fertig und dann beginnt es zu regnen. Wenn du so eine Szene hast, dann denkst du natürlich, es macht ja jetzt überhaupt keinen Sinn, hier würden überhaupt keine Wanderer draußen sitzen und Kaiserschmarrn essen, wenn es regnet. Also, ja, und das war dann so, dass man da dann einfach wirklich, oder ich als Regisseurin, dann hat man mal die Köpfe zusammengesteckt und gesagt, ja, okay, wir müssen jetzt umdisponieren. Und der Tag kann jetzt natürlich nicht einfach verpuffen. Wir sind dann zu der anderen Hütte gefahren, weil wir in der anderen Hütte auch ein paar Sachen hatten, die wir selber gebaut hatten. Also da ist auch nicht alles so, wie man das sieht. Die ganze Toilette, das haben wir alles komplett gebaut. Auch diesen, da gibt es noch so einen Mitarbeiter-Lastenfahraufzug, so ein kleines Getränkelager. Das gab es da auch nicht in der Form. Das hat unsere Szenenbildabteilung uns dort auch hingebaut. Und das war dann überdacht, dass man da nicht den Regen gespürt hat. Und dann haben wir halt spontan gesagt, okay, die Szene mit den vielen Komparsen draußen bei Sonnenschein auf der Terrasse, die müssen wir jetzt ein anderes Mal drehen. Wir fahren jetzt zu der anderen Hütte und gucken, was wir trotzdem irgendwie jetzt noch in der Zeit am laufenden Drehtag dort irgendwie drehen können. Und das war Gott sei Dank auch eine gute Entscheidung. Und beim zweiten Anlauf auf der Vergangenheitshütte, nenne ich sie jetzt mal, hatten wir dann auch Gott sei Dank Glück mit dem Wetter und strahlend blauen Himmel und Sonne. Und Nebel ist aber dann die nächste Sache. Die kann man auch nicht beeinflussen, weil wenn dann das Wetter stimmt und du vielleicht sogar Sonne hast, kann es dir dennoch passieren, dass sich so eine riesige Nebelschicht auf einmal im Tal abgelassen hat und du von der Postkartenaussicht gar nichts mehr siehst, sondern nur noch Nebel. Ist uns auch passiert.
Oh nein.
Da mussten wir dann auch erstmal Kaffee trinken, Tee trinken.
Kaiserschmarrn essen.
Genau.
Wir haben sehr viel Kaiserschmarrn gegessen, ja.
Aber auf welcher der beiden Hütten?
Der Gegenwartshütte. Ich glaube, die andere, die verkaufen, glaube ich, gar kein Kaiserschmarrn. Nur bei uns im Film, dass die da Kaiserschmarrn verkaufen. Aber die Gegenwartshütte, die Rübezahlalm, das war wirklich der beste Kaiserschmarrn, den ich jemals gegessen habe.
Ah. Oh. Guck mal, das ist doch schon hervorragend, ja, dass man das schon mal weiß. Aber ich kann mir das gut vorstellen mit dem Wetter, weil in der Serie ist es ja wirklich jedes Mal strahlender Sonnenschein. Man schaut sich das an und man denkt sich, naja gut, da könnte ich auch Urlaub machen, auch wenn es ja ein bisschen pricey ist. Da wird ja auch so der eine oder andere Joke dazu gemacht.
Richtig.
So, dass man davon auch einen guten All-Inclusive-Urlaub machen könnte. Aber das sieht ja wirklich so zauberhaft aus, wie sie dann da auch wandern und langgehen und so. Aber immer strahlendster Sonnenschein. Habt ihr das auch im Hochsommer gedreht?
Ja, das war auch so eine Sache, dass wir da überlegt haben, wann können wir am besten drehen. Wir hätten gerne dort im Hochsommer gedreht, also zumindest jetzt in den Bergen. Aber da muss man wirklich viel weiter im Voraus alle Unterkünfte fürs Team gebucht haben. Also da kriegst du einfach alles schon voll. Zumal, da ist dann natürlich so viel los, wir können ja dann auch nicht so eine ganze Alm sperren, also oder beziehungsweise auch wandern und man will sie so in der Einsamkeit, da ist einfach sehr viel Touristentrubel dann auch los. Und deswegen haben wir nicht in den Sommerferien oder im Hochsommer dort gedreht, sondern wir sind dann in den, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, ich habe im September.
Gerade den Drehplan geöffnet. Den ersten Drehtag in Tirol hatten wir am 9. September.
9. September.
Wie wie viele Tage davon war so schönes Wetter? Weil ich sag mal so, das kann man ja dann durchaus noch unseren Hörerinnen empfehlen, wer noch nichts im September vorhat.
Also im September ist sogar, laut Ansage auch der Tiroler, ist wirklich im September das Wetter teilweise besser als im August, weil es im August ja noch öfters regnet. Und noch besser wurde das Wetter sogar dann Ende September, nachdem wir da gedreht hatten. Was bei uns aber wichtig war, deswegen wollten wir Mitte September schon drehen, weil der Almabtrieb irgendwann stattfindet. Das bedeutet dann, dass alle Kühe von der Alm runter ins Tal geschickt werden sozusagen. Und da wir aber gerne noch ein paar Kühe im Bild haben wollten, war es uns dann aber wichtig, dass wir noch rechtzeitig ein bisschen vorher drehen. Und wir hatten dann aber doch auch einiges an Glück mit dem Wetter nachher. Also da kann man wirklich super deinen Urlaub machen.
Monika, du hast ja eben schon gesagt, du warst jetzt häufiger schon da, weil dein Mann ja da auch dreht. Ja. Martina, du auch? Also habt ihr da auch schon mal Urlaub gemacht in der Region?
Ja, also besonders früher haben wir zum Snowboarden gefahren. Also ich muss gestehen, ich war in den Bergen bisher immer nur im Winter. Für mich war das eigentlich die Motivtouren. Also bevor wir dann dort gedreht haben, muss man ehrlicherweise sagen, war mein erster Sommerbesuch in Tirol. So, weil, wie gesagt, ich mich im Sommer dann immer eher ans Meer, ich bin dann eher Kandidatin Meer oder mag aber auch die Mischung Meer und Berge. Und Berge ist für mich eigentlich hauptsächlich im Winter gewesen. Aber als man dann einfach jetzt mit dem Wissen, wie schön es da ist, könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, da im Sommer mal.
Ja, und ich habe, glaube ich, in den letzten 10 Jahren bestimmt mindestens immer einen Sommer oder einen Herbst oder einen Frühling dort mitverbracht, auch mit der Familie. Ich habe 2 kleine Kinder, die mussten dann nachher auch immer oft mit. Und es gibt von Hamburg gibt es den Nachtzug, der fährt halt direkt durch nach Österreich, nach Innsbruck, und von da ist es dann auch nicht mehr weit. Deswegen bin ich öfters dann auch mit den Kindern mit dem Nachtzug dorthin gefahren. Papa hat gearbeitet und gedreht und wir haben uns eine schöne Zeit gemacht auf den in den Bergen rumgewandert. Da gibt es auch echt, ist einfach auch schön, mit der Gondel da entlang zu fahren, auch im Sommer. Dann gibt es oben diverse Spielplätze auf den Alm und super Wanderwege, tolle Seen. Also da kann man sehr gut Zeit verbringen.
Hast du irgendeinen Favorite-Spot, wo du sagst, da gehst du jedes Mal hin, wenn du die Möglichkeit
hast? Ja, das ist Amys Zauberwelt. Amys Zauberwelt ist in Elmau, wenn man mit der Gondel hochfährt. Und das ist einmal Kinderparadies. Da gibt's oben, ist direkt auf der Berghütte, ist, also auf der Alm, ist ein riesiger Spielplatz. Dann gibt's wie so eine Schnitzeljagd für Kinder, da durch den Wald durch. Dann müssen sie da Aufgaben machen. Dann gibt's da Trampolin, Hüpfkissen. Und da sind wir eigentlich immer, weil das absolutes Muss. Und die Kinder lieben das. Und dann kann man auch gut dann oben mal sitzen und ein Glas Wein trinken, den Kindern beim Spielen zu gucken. Und allein der Weg dahin ist schon toll. Genau, also das ist auf jeden Fall ein großer Tipp. Und dann gibt es in Going, das ist im Nachbarort, gibt es einen ganz tollen Badesee. Der ist auch super. Und den Hintersteiner See, den gibt es auch noch, der ist da auch sofort um die Ecke. Da kann man auch super mit, da wird überall im Ort werden E-Bikes verliehen und da kann man perfekt mit einem E-Bike einfach hochfahren, dann ist der Weg nicht ganz so anstrengend, man hat sich aber trotzdem sportlich ein bisschen betätigt. Und das ist ein ganz schöner Badesee, der hat wirklich ganz klares türkisenes Wasser und sehr zu empfehlen, genau, also Postkarten-Idylle.
Jetzt habt ihr ja eben schon so ein bisschen erzählt, welche Schwierigkeiten es gibt, wenn man so in den Alpen dreht. Absolut nachvollziehbarerweise. Jetzt wurde ja sonst viel von der Serie in Berlin gedreht. Das stelle ich mir auch teilweise nicht so einfach vor. So gerade einige Orte, die man als Berlin-Fan auch so erkennt, die sind ja in der Regel recht gut besucht. Da wird ja dann auch wahrscheinlich riesengroßer Aufwand betrieben werden, damit man überhaupt da drehen kann, oder?
Das ist, in jeder Stadt ist es so, dass man bei der Stadt erstmal die Drehgenehmigungen beantragen muss und die Stadt natürlich dann auch guckt, okay, passt das uns in dem Zeitraum, drehen hier jetzt schon andere oder nicht? Es gibt auch manchmal Straßen, spezielle Straßen, da heißt es, die Siedlung hat nur so und so viele Wochen oder Drehtage im Jahr, die dort gedreht werden darf. Und das sind alles Dinge, die quasi damit einhergehen. Und in Berlin ist es so gewesen, dass wir auch da, man achtet so ein bisschen darauf, wo man seine Ruhe auch hat, aber erstmal kommt das Allerwichtigste ist bei der Drehortsuche, dass das natürlich einfach toll aussieht und dass es der Vision, den Bildern, die man im Kopf hat, entspricht. Das ist das Wichtigste. Und danach kommt dann natürlich aber der Step der Logistik. Funktioniert das da auch gut? Kann man dort gut drehen? Dann reist so ein Filmteam ja auch meistens mit so einer ganzen Basis noch mit ganz vielen Wohnwagen und das Maskenmobil, das Kostümmobil und der Licht-LKW. Also das sieht man ja auch manchmal dann, wenn man in einer Stadt ist, wo gerade gedreht wird, dass auf einmal so ein ganzer Straßenzug, eine ganze Straße voll ist mit Fahrzeugen. Das hat man hier dann auch. Also je größer das Projekt ist eigentlich, umso größer ist dieser ganze Fuhrpark, ganz genau. Und wir hatten aber den Luxus in Berlin zum Beispiel, dass wir hier unter anderem, ich glaube, 3 Wochen oder ziemlich lange am gleichen Motiv gedreht haben. Dadurch gibt es, dass wir jetzt in Staffel 2 spielt viel in der Kita, beziehungsweise in der Wohnung von Björn. Und dann aber auch noch, gibt es noch den Keller unter der Kita. Ich kann nichts spoilern, aber da sind abenteuerliche, spannende Sachen, die dort passieren. Überraschungen. Genau. Genau. Und die Ecke war an sich eigentlich eine ruhige Ecke bis auf nachts. Manchmal ist es dann lustig gewesen, wenn man am nächsten Morgen ans Set kam, dann hat einem die Nachtwache erzählt, dass auf einmal nachts der erste Hilfekoffer geplündert wurde. Man denkt, hä, wieso? Wer klaut denn jetzt Sachen aus dem ersten Hilfekoffer? Aber man hat deswegen an jedem Drehort hat man eine Wache, also die auch nachts einfach da ist und bewacht. Und ansonsten Fahrzeuge, wo Equipment ist, die kommen dann nochmal auf einen speziellen Parkplatz, einfach damit vorgebeugt ist, dass jetzt nicht irgendwie was passiert, einem Sachen aus dem Wagen oder aus dem Drehort geklaut werden.
Naja, und wenn ich ja noch ergänzen kann, Blocker. Es gibt sogenannte Blocker beim Film, die holt man dann dazu, wenn man an einem Motiv dreht, einfach wo viele normale Passanten auch entlang gehen und es will ja nicht jeder ins Bild und darf auch nicht, weil man braucht ja auch die Rechte. Da ist dann auch, wenn man eine Szene dreht, wo 2 Schauspieler die Straße entlang gehen, dann sind diese Blocker wirklich an jeder Ecke, wo man auf die Straße treffen könnte und sorgen dann dafür, dass da kurz geblockt ist während der Aufnahme, wenn es dann heißt und bitte. Und danach wird die dann wieder freigegeben. Und das ist aber auch eine ganz schöne Logistik. Die haben dann alle ihre Walkie-Talkies und dann dass alle gleichzeitig Bescheid wissen, okay, jetzt machen wir hier zu, jetzt darf hier keiner mehr durchgehen, jetzt drehen wir schnell 2-3 Minuten und danach dürfen alle wieder durchgehen. Das Gleiche mit Autos, dass auch kein Auto irgendwie lang fährt, weil das würde ja sonst den Ton zerstören sozusagen oder sonst man irritiert dann einfach am Ton.
Was uns jetzt aber auch noch erwartet zum Beispiel, jetzt wir sind schon in der Vorbereitung für die 3. Staffel und die 3. Staffel, da müssen wir dann danach auch unbedingt sprechen, weil da wird es dann richtig viel zu erzählen geben. Weil da sind wir eigentlich eher im Kosmos des Roadmovies unterwegs, weil sich Björn Diemel in Staffel 3, das kann man ja schon mal verraten, auf den Jakobsweg begibt. Das heißt, da sind wir, ich komme auch gerade von einer Motivtour in Spanien und morgen haben wir eine Motivtour hier in Berlin schon für Staffel 3. Und dann haben wir übernächste Woche gleich die nächste Tour in Spanien und da suchen wir uns jetzt auch gerade peu à peu die einzelnen Drehorte zusammen und unter anderem werden wir auch in Pamplona drehen und da gab es nämlich wohl gestern einen Termin mit dem Bürgermeister, auch bezüglich unseres Drehs und unserer Termine. Und er sagte dann wohl, aber hier im September müsst ihr gucken, weil da haben wir ein Mittelalterfest bei uns in der Stadt. Parallel dazu könnten keine Dreharbeiten stattfinden, ne? Und so guckt man auch einfach, okay, dann muss man es ein bisschen nach vorne oder nach hinten setzen und ja, also aber da wird es eine sehr große Vielfalt an verschiedenen Orten nochmal geben, an die wir uns begeben werden.
Vielleicht noch eine Frage, weil ja wirklich sehr viel diesmal in der Kita und auf dem Spielplatz davor und so stattfindet. Dürft ihr verraten, wo genau das in Berlin ist für Leute, die unbedingt da gerne mal ein Foto machen wollen in der Straße?
Ja, und zwar ist es in der Maien.
Also nicht weit vom Neulendorfplatz entfernt, da gibt es ja auch diesen kleinen Spielplatz, der ist auch original, sonst gibt es auch viel Fake immer, dass man so Motive zusammenpuzzelt, aber man muss sagen, eine Kita gibt es da natürlich nicht. Also die Kita ist komplett von uns da gebaut. Das ist eigentlich so ein Veranstaltungsraum unten, den man mieten kann in dem Haus und da drüber. Die Wohnung konnten wir Gott sei Dank mieten. Da ist aber jetzt auch gerade wieder jemand eingezogen. Wir müssen da auch für Staffel 3 wieder drehen. Die Armen, dann müssen die wieder kurz ausziehen.
Ist es wirklich so? Also ist das dann in den Mietverträgen reingeschrieben? Ja, also wenn wir drehen wollen, dann müsst ihr da wieder raus. Das ist ja wild.
Nee, keinen Fall. Nee, das ist, das Haus gehört ja nicht uns. Das sind ja, da ja auf die Eigentümer angewiesen.
Ja.
Aber ganz herzlich hier, ganz tolles Ehepaar.
Vielen Dank euch auf jeden Fall für eure Zeit und für die Insights. Und dann sprechen wir uns auf jeden Fall bei Staffel 3 wieder.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Richtig schön, ja.
So, nach unserem Gespräch über Achtsam Morden Staffel 2, die Berliner Drehorte und wohin es in Staffel 3 geht, gehen wir jetzt nochmal zurück in die Berge und zwar nach Elmau auf die Rübezahlalm und in die Region Wilder Kaiser. Hier kommen Tipps für Bergidylle pur. Das Kaisergebirge in Tirol liegt direkt hinter der deutschen Grenze, etwa 1,5 Stunden von München entfernt und besteht aus 3 Gebirgszügen, dem Wilden Kaiser, dem Zahmen Kaiser und dem Niederkaiser. Die 4 Kaiserorte am Fuß des Massivs heißen Elmau, Going, Schäffau und Söll. Beschauliche Tiroler Dörfer, die wegen ihrer Idylle regelmäßig als Drehorte für Fernsehserien herhalten müssen. Die wohl bekannteste Fernsehserie ist die ja schon im Interview erwähnte Der Bergdoktor. Und der teilt sich ja auch einige Drehorte mit Achtsam Morden 2, etwa die Rübezahlalm. Sie liegt auf 1172 Metern direkt an der Hartkaiserabfahrt und wurde 1778 erbaut. Ihr erreicht sie beispielsweise über die Mittelstation der Hartkaiserbahn. Die Auffahrt ist täglich von 10 bis 16.45 Uhr möglich. Die Bergbahntickets kosten für Erwachsene zwischen 24,50 und 35,50, je nachdem, ob man eine Ermäßigung möchte und wie lange man fahren will. Und Kinder der Jahrgänge 2022 und jünger fahren kostenlos. Die Sommersaison läuft noch bis zum 8. November. Und wer dann hochgefahren ist auf die Rübezahlalm, der sollte auf jeden Fall, so wie Björn und die Plura-Schwestern, Kaiserschmarrn essen. Denn generell ist das Essen auf der Alm top. Sogar der renommierte Genussguide Falstaff hat die Hütte hervorragend bewertet. 40 von 40 Punkten gibt es hier fürs Ambiente und 37 von 40 fürs Essen. Es bleibt euch auch echt noch genug Zeit, denn auch hier geht die Sommersaison 2026 relativ lang, noch bis voraussichtlich 25. Oktober. Die Alm ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Mittwoch und Donnerstag sind Ruhetage, außer an den Feiertagen. Und eine Sache ist aber noch wichtig, bezahlt wird ausschließlich mit Bargeld. Wer zu Alm wandern möchte, statt mit der Bahn zu fahren, kann natürlich auch das machen. Der Rübezahl-Schnitzfigurenweg ist der längste Schnitzfigurenwanderweg Österreichs. 22 dieser Figuren begleiten die Wanderung zu Alm und jeder erzählt etwas über die Geschichte und die Familie dahinter. Start ist an der Bergstation des Hartkaisers, Abstieg dann entweder zu Fuß weiter ins Tal oder zurück mit der Gondel ab der Mittelstation. Falls ihr nach dieser Folge plötzlich das Bedürfnis habt, euer inneres Kind ernst zu nehmen, Grenzen zu setzen und achtsamer zu leben, bitte macht das, aber vielleicht nicht ganz so wie Björn Diemel. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, warum ein Kaiserschmarrn auf einer Alm so eskalieren kann, warum Björns inneres Kind überhaupt so durchdreht und weshalb Achtsamkeit bei Netflix immer noch so mörderisch ist, dann könnt ihr die Staffel 2 von Achtsam Morden ab heute streamen. Wer danach Lust auf Kaiserschmarrn hat oder die Kita von Björn besuchen möchte, ihr wisst jetzt wo. Danke an Martina und Monika Plura für die spannenden Einblicke hinter die Kamera und in die neue Staffel. Wer noch mehr erfahren möchte, sollte unbedingt auch bei unseren KollegInnen von Eugen Stream reinhören, bei denen Tom Schilling seine Insights zur neuen Staffel teilt. Ich sag dann mal ganz achtsam, bis zum nächsten Mal in 2 Wochen und denkt dran, erstmal tief durchatmen und dann handeln.